sama ist vorbei.
Google ist nur noch eine Firma unter vielen, unter dem Dach der Mutter Alphabet.
Der Rekordtransfer des belgischen Mittelfeldstars Kevin De Bruyne ist perfekt.
Paukenschlag im Fußball-Weltverband FIFA. Mit sofortiger Wirkung ist der umstrittene Präsident Josef Blatter von seinem Posten zurückgetreten.
Karl Ranzer ist tot.
Roberto Blanco war immer ein wunderbarer Neger, der den meisten Deutschen wunderbar gefallen hat.
Du hast das doch prima gemacht, weil du es ja auch schwer hast.
Dagegen halten, Mund aufmachen, Haltung zeigen, öffentlich an den Pranger stellen. Der letzte Aufstand der Anständigen ist 15 Jahre her. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit.
Detektor FM. Schlussstrich.
Ja, yeah, da sind wir wieder. Und wären wir drei hier wirklich Freunde, würden wir so eine Sendung gar nicht machen. Ja, aber wer sind wir drei Niveauflüchtlinge eigentlich? Erst einmal hallo und da stellen wir uns vor. Zum einen ein gestandener Marathonläufer, bei dem auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zugeben würde, dass er immer ein wunderbarer Bremer war. Mr. 42 Kilometer meine ich natürlich.
Oh, sehr gut. Julian Bremer.
Und zum anderen der Mann, auf dessen Haarpracht selbst Donald Trump neidisch schielt. Unser Bulettenpapst.
Jan Polay. Ja, und bei uns ist natürlich auch der Mann, der für 1,5 Millionen zu einem anderen Sender gewechselt ist, dessen Papiere da aber noch nicht angekommen sind. Er deshalb jetzt erstmal noch so ein halbes Jahr da noch nicht zum Einsatz kommt. Aber bei uns ist er hier.
Florian Leuer, hallo.
Und er legt diese Messlatte ziemlich hoch. Ne? Flo moderiert heute das erste Mal die Sendung.
Krass, krasser Einstieg. Da nochmal rüberzukommen ist wie John Lennon.
Ja, ja so und wir heißen auch euch zu Hause vor dem Radiogerät oder vor dem Internet-Abspielgerät. Herzlich willkommen zum Schlussstrich auf Detektor FM. Und dieses Mal haben wir eine besondere Ausgabe, denn wir blicken nicht auf die vergangenen 4 Wochen zurück, nein, sondern wir blicken sogar auf die 4 Monate zurück. Und wie im Intro eben schon gehört, da hat sich ja auch eine ganze Menge angesammelt über den Sommer. Und damit meine ich jetzt nicht nur einwohnerzahlenmäßig. Und wir klären
Die Gag-Rate ist richtig hoch heute. Ich weiß nicht, wie wir das halten sollen.
Jetzt aber ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon einmal im Pulver verschossen. Deswegen, ich würde sagen, wir klären
kann das wirklich. Kann ich hinten nochmal ranschneiden dann nachher.
Wir klären einfach jetzt, was wirklich wichtig war. Was vielleicht auch nur für uns wichtig gewesen ist. Aber das Wichtigste an sich ist überhaupt. Was halten wir davon? Es geht immer nur ums Wir. Also, los geht's.
Detektor FM. Schlussstrich. Was war los im Sommer?
Die Nachrichten des Sommers waren geprägt von einem Thema, den Flüchtlingen, die sich auf dem Weg nach Europa gemacht haben. Und wer weiß, vielleicht erwartet uns schon im kommenden Jahr eine erneute massenhafte Migration von Menschen, die auf ein besseres Leben hoffen. Denn 2016 wählen die USA einen neuen Präsidenten und bei den Republikanern liegt laut einer Umfrage aus dem September mit 24% momentan eine Person deutlich vorne, The Donald. Und nein, damit ist nicht der hier gemeint.
Voll in die Fresse.
Ja, nein, der ist damit nicht gemeint, sondern der milliardenschwere Unternehmer Donald Trump. Für viele Menschen auf dem alten Kontinent hier bei uns, es ist ein Rätsel, wie er momentan das politische Geschehen in den USA so bestimmen kann, weswegen wir uns fragen, ja, was finden die Amerikaner eigentlich an diesem scheinbar wohlhabendsten Toupet der Welt? Also, warum funktioniert er denn so gut?
Ich glaube, Julian hat sich vor allen Dingen in der Recherche arg in ihn verliebt, kann das sein?
Absolut, also, ich sag mal, er bringt einfach die kernigen Aussagen auf den Punkt, ja.
I'm really smart.
So, mehr brauchst du einfach nicht.
Das ist eigentlich die Voraussetzung, um irgendwie Präsident zu werden. Du brauchst einfach jemand Schlauen.
So ist es. Ja, aber er ist einfach, ich finde, er lebt so ein bisschen, ihr habt es ja gerade im Vorgespräch ein bisschen negiert, aber ich finde, er lebt einfach den amerikanischen Traum. Was er will, das besorgt er sich einfach. Das macht er sich selber. Er hat
mit Geld.
Beim Wrestling war er mit bei. Ja. Er hat Golfplätze, mehrere Golfplätze.
Wir kommen dem Sinn des Lebens immer näher.
Ja, er hat seine eigene Modemarke. Er hat immer ein Football-Team. Ich meine, das ist einfach das, wo jeder Amerikaner sagt, geil, der macht's, wie ich auch will.
Der hat's geschafft halt. Ne?
Also
er lebt es halt vor. Ne?
So gesehen könnte man ja sagen, das ist dann, wie hat es Jan Böhmermann so schön gesagt?
Was ich hab, yeah, ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt.
Yeah, yeah.
Ich hab Style und das Geld. Ich hab all das, was den Fotzen so gefällt.
Also das ist jetzt deine Meinung, dass es daran liegt, dass er so erfolgreich ist?
Ja, also es ist vor allem diese mediale Präsenz. Er ist ja schon seit Jahren irgendwie in den Köpfen der Amerikaner verankert, glaube ich. Und er ist natürlich auch sehr populistisch, kommt er daher. Ja? Im einen Monat heißt ja, die syrischen Flüchtlinge willkommen, um zwei Monate später zu sagen, alle raus mit denen, das sind alles irgendwie IS-Terroristen. Und das ist einfach, er ist sehr populistisch, medial präsent in den Köpfen der Leute. Und da kommt es halt auf politische Inhalte bei den Amerikanern na, jetzt nicht so an.
Ich glaube auch, was gut ankommt bei ihm, und das ist ja auch in Deutschland oft der Fall, dass die Leute, dass die Leute dann sagen, endlich sagt's mal jemand, ne? Endlich traut sich mal jemand was und was dagegen zu sagen. Und ich habe ein Zitat gefunden, der gesagt, ich finde ihn gut, weil er bloßlegt, was für ein großer, beschissener Witz die ganze Politik ist und weil ihn alle dafür hassen. Also gleichzeitig so dieses, also Donald Trump setzt sich ja auch ab von diesen Leuten aus Washington. Er sagt ja, er ist nicht einer von denen, sondern er ist einer aus dem Volk, was natürlich völliger Quatsch ist mit seinen Millionen, die er hat. Ja, Donald Trump, ich weiß nicht, er ist definitiv keiner aus dem Volk und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut geht, wie lange die Leute ihn noch so in den Umfragen hochhalten oder ob sie nicht merken irgendwann, dass das ein Fehler war.
Aber ich glaube, solange er so Dinge raushaut wie diese hier.
Part of the beauty of me is that I'm very rich.
Das macht ihn einfach beliebt.
Das verstehe ich halt auch nicht, ne? Also der hat schon sehr, sehr viele dumme Aussagen getätigt, einfach so. Haben wir noch welche da?
Ich habe noch was. Und zwar, womit er quasi seinen Wahlkampf anliegen, sag ich mal so, ist.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that.
Er schafft die Jobs.
Ich meine, das ist auch argumentativ total gut untermauert. Ne?
Also worauf die Leute ja so ein bisschen hoffen, was ich eben schon angesprochen habe, ist, dass er so frei von so Zwängen aus Washington ist und so frei von allen Konventionen ist, dass er einfach mal was anderes macht und die Leute sagen, er ist rücksichtslos genug, das Nötigste zu tun. Also das, was notwendig ist, um Amerika wieder nach vorne zu bringen.
Was ich aber auch dabei interessant fand, genau mit diesen Zwängen von Amerika, da hat er selber mal ein schönes Zitat gesagt, wo er meint, ich bin Geschäftsmann, ich gebe allen Geld, wenn mich jemand anruft, gebe ich ihm Geld. Und wissen Sie was? Wenn ich 2-3 Jahre später etwas brauche, ist er für mich da. Das System ist komplett kaputt. So, ich finde, natürlich hat er damit recht, aber dadurch diskreditiert er sich doch einfach komplett selber als Kandidat auch.
Ja, absolut. Und Jan hat es ja gerade schon angesprochen, er ist frei von den konventionellen Zwängen und er ist vor allen Dingen auch frei von jeder Logik.
Ja, stimmt. Es gibt ja, du hast ja auch schon erwähnt, Flo, dieses Ding von ihm, dass er gerne die Grenze zu Mexiko schließen möchte und eigentlich auch alle kriminellen Einwanderer ausweisen möchte, was ja in Deutschland auch immer mal gefordert wird. Spiegel Online hat es mal gegengerechnet und hat gesagt, die Abschiebung von 11 Millionen Immigranten würde 600 Milliarden Dollar kosten, 20 Jahre dauern und das Bruttoinlandsprodukt würde um 1,6 Billionen Dollar gesenkt werden, wenn man die abschieben würde. Also es ist total unlogisch, das zu tun.
Ja, aber wie er es gesagt hat, er ist doch rich.
Er setzt das Geld einfach selber.
Ja, aber ich frage mich auch immer, würde sowas jetzt, also wir lachen jetzt drüber und wir sagen, was für ein dummer Typ ist das? Ja, kann sowas auch in Deutschland funktionieren? Also wenn ich mir das vorstelle, wenn bei uns in nächsten 2 Jahren auf einmal der Bundeskanzler von seiner Gattin genannt würde.
Robert! Ja.
So, das wäre ja genau das Gleiche. Der
Vergleich ist nicht schlecht. Ich habe nämlich auch die ganze Zeit überlegt, gibt es einen deutschen Donald Trump? Also gibt es jemanden, der einfach richtig scheiße viel Geld hat?
So ein richtiges Alpha-Männchen.
Ja.
Die Rede ist natürlich von Bernd Lucke, also von mir.
Von den Aussagen
nicht
her?
Nicht von mir, also ich rede von Bernd Lucke. So.
Du bist Bernd Lucke?
Jetzt ist deswegen, es raus. Jetzt
deswegen
ist es raus.
Warst du bei der letzten Sendung nicht da, als der Alpha-Parteitag war.
Ich hab mich und Bernd Lucke noch nie in einem Raum gesehen. Ja, denk mal drüber nach.
Aber es stimmt, von den Aussagen her ist Donald Trump nah an Bernd Lucke dran. Sehr populistisch, stark gegen Ausländer und eigentlich aber inhaltlich sehr, sehr dünn besetzt. Es gibt immer mal so Umfragen, weil ich habe auch überlegt, wen würden die Deutschen denn haben wollen, mal so, wenn sie die Möglichkeit haben. 2009 gab es mal eine Umfrage und da war Günther Jauch ganz vorne. Günther Jauch als möglicher Kanzlerkandidat. Den Leuten ist vor allen Dingen wichtig, dass der Kanzler kompetent ist, durchsetzungsfähig, volksnah, überparteilich und dass er sympathisch ist.
Das ist doch Julian. Darf ich lösen? Till Schweiger.
Ja, Till Schweiger. Ja, da kommt er schon. Aber er hat, ich weiß nicht, ist er so kompetent? Also das, weiß ich nicht. Ob
versteht
ja
doch niemand, das ist das Problem. Ne?
Interessant war aber auch, dass bei der gleichen Umfrage 39% gesagt haben, keiner von denen. Ich will einfach jemanden, der eigentlich, wir wollen keinen Quereinsteiger. Die Leute wollen jemanden haben, der irgendwie aus der Politik kommt und dem sie auch schon was zutrauen.
Ich glaube, das ist auch wirklich noch ein bisschen der Unterschied zum amerikanischen System, dass die, das Vertrauen in die Politik und die Parteien hier immer noch ein bisschen gefestigter ist.
Ja, aber wobei, dass man ja sagen kann, die CDU hat ja ihren Erfolg auch sehr viel Angela Merkel zu verdanken. Also das ist da schon überraschend, auch in diese amerikanische Kerbe, die das da einschlägt.
Das stimmt.
Ich habe aber einen Kanzlerkandidaten, den ich mir sehr gerne wünschen würde. Oh ja. Ich dachte mir, wenn wir mal einen neuen Kanzler haben, dann warum denn nicht mal jemand mit Migrationshintergrund? Das ist ja auch wichtig, nicht nur jetzt haben wir eine schöne Frau gehabt, vielleicht jetzt auch mal jemand, so einen deutschen Barack Obama sozusagen. Vielleicht auch jemand, der so in einfachen Verhältnissen aufgewachsen ist, der also quasi auch so die Probleme des Mittelstandes kennt. Oder
Street Credibility.
Ja, ein bisschen von der Straße ist. Und ich kam auf Haftbefehl. Ja. Warum denn nicht Haftbefehl für 2020 oder so? Der könnte dann auch so auf Augenhöhe mit den einfachen Leuten reden und ihn zum Beispiel auch glaubwürdig eine Anti-Drogen-Kampagne fahren.
Könnte das?
Passt auf, was ihr raucht, dieses Haze, was ihr raucht, das ist das krasseste Gift auf jeden Fall. Davon verblödet man so hart. Also wenn ihr kifft wirklich, dann fahrt nach Holland, holt euch anständiges Zeug, statt dass ihr irgendwelches besprühtes Scheiß in Deutschland kauft, wovon manche Leute sogar blind geworden sind. In Frankfurt bei uns, ja, was ich weiß.
Das ist auch viel glaubwürdiger. Also ich verstehe total, was du meinst.
Das ist vor allem als Rapper ist er ja auch durchaus sehr wortgewandt, ja, ist er schlagfertig, irgendwie könnte, keine Ahnung, im Kanzlerduell vielleicht so ein paar Rhymes bitten, ja, also ich stelle mir vor, im Kanzlerduell gegen, weiß nicht, als SPD-Kandidat vielleicht Thilo Sarrazin, ja, Sarrazin gegen Haftbefehl und, also stellt euch nochmal vor, die starken Punchlines von Hafti und wie schlagfertig er auch so auf Antworten reagieren würde.
Sarrazin ist kein deutscher Name, Herr Sarrazin, wie ist denn Ihr Vorname überhaupt? Das würde mich jetzt gerne...
Thilo,
okay, das ist ein deutscher Name. Ich habe auch einen Kumpel, der heißt Thilo.
Ja.
Hey. Ich glaube, das Einzige, was Haftbefehl einer Kanzlerschaft im Wege stehen würde, wäre der echte Haftbefehl.
Ich weiß, ja stimmt, es kann sein, dass man mit Vorstrafenregister nicht Kanzler werden kann. Obwohl es eigentlich einen letzten Vorteil von Haftbefehl mit seinem Migrationshintergrund könnte sich natürlich auch sehr gut auf internationalem Parkett bewegen. Ne? Also wenn er, also ich stelle mir Haftbefehl vor dem UN, bei der UN einfach so vor, wie er da vorne steht, und dann wird er zur Lage in Ägypten befragt.
Ägypten ist auf jeden Fall Ausnahmezustand, richtig scheiße, Alter. Ich schwöre, die Leute gehen arbeiten, Alter, die gehen arbeiten, Alter, für 300, 400 Euro im Monat, und dann kommt so ein Hurensohn, macht auf Politiker, zieht Anzug an und beklaut die Leute. Du Hurensohn, deine Mutter soll in der Hölle in den Arsch gefickt werden von Hitler, du Muttensohn.
Und dann sind wir wieder bei Donald Trump, um den Bogen zu schließen. Jemand, der einfach geradeaus sagt, wie es ist. Ja, einfach mal klare Worte finden und einfach das Nötigste tun. Ich glaube, da wäre Haftbefehl für mich.
Klartext Hafti.
Hafti 2020. Ja.
Ich würde wählen. Ich hab meinen Wahlauftrag hat dabei heute ein anderer Rapper bekommen. Ich habe heute Chefcat gewählt, der optimistisch ist und das Lied Optimist jetzt hat.
Schlussstrich.
Was? Wer bist du denn?
Ja, wenn man 4 Monate nicht auf Sendung gewesen ist, dann kann man sich das schon mal gerne fragen und man gerät in Vergessenheit. Also nochmal zur Erinnerung, hier ist die Sonder-Sommer-Rückschau-Ausgabe des Schlussstrichs von Detektor FM. Und nun richten wir uns an alle Babos und Chicas, denn Achtung, es wird crazy. War der krasse Sommer schon heiß genug, wurde es im News-Bereich nämlich auf einmal noch hotter. Denn mit BU, Z und Bento brachten sowohl die Bild, Zeit und auch der Spiegel innerhalb weniger Monate ihre eigenen freaky Jungportale an den Start. Damit versuchen nun die großen Verlage vermehrt ein jüngeres Publikum zu gewinnen, welches sich durch ihre klassischen Nachrichtenseiten scheinbar nicht mehr erreichen.
Hast du Bier gerade gesagt?
Ja, Bier, aber das streichen wir. Allerdings ist natürlich dabei jetzt die Frage, ob außer animierten Katzenbildern und Top-10-Ratgebern für den besten Beischlaf da noch
gibt's
mehr.
Gibt es eine Liste?
Ich denke mal schon. Wenn wir tief genug dingen, dann finden wir da was. Und ja, aber steckt da denn mehr dahinter? Hat denn von euch schon mal jemand, Jan, hast du schon mal irgendwie, keine Ahnung, bei Bio oder so mal geschaut?
Habe ich, und die Sachen waren ähnlich zwanghaft jugendlich wie deine Anmoderation gerade eben.
Also, das war, hat man es gemerkt?
Ich glaube, du hast das aber auch etwas absichtlich gemacht. Ich weiß nicht, ich unterstelle dir da mal, dass du das eigentlich anders könntest. Ja, die Sachen sind wirklich ganz schlimm. Also vor allen Dingen BU habe ich mir angesehen. BU ist ja von der Bild, so ein Jugendableger, und kommt ein bisschen daher wie Bravo in den 90ern. Also mit vielen schrillen Farben, bunt und Liegt aber vor allen Dingen auch darin, dass Biu die jüngste Zielgruppe hat, wenn man sich mal die ganzen Angebote so anguckt. Du hast ja gerade schon ein paar aufgezählt. Bei Biu sollen die Leser wohl so zwischen 14 und 18 sein, während sowohl bei Bento geht es dann weiter mit 18 bis 30. So von haben sie sich selber gegeben. Und bei Z sind es eigentlich so die breiteste Gruppe. Die wollten vom ersten Schulabschluss bis in den Jobwechsel irgendwie so die Leute.
Obwohl ich das dann nochmal ein bisschen enger gefasst finde als von 18 bis 30. Also ich glaube, bis zum ersten Jobwechsel wäre dann, sagen wir jetzt mal, von 18, 19 bis 25 oder so, sagen wir es mal.
Aber es zeigt ja schon, wie schwierig es ist, Jugend als Oberbegriff irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Also da gibt es immer Sachen, die finde ich dann, die sprechen mich überhaupt nicht mehr an. BU hat mich komplett nicht angesprochen. Was sie dabei gibt, aus 14 bis 18, da bin ich halt raus einfach.
Ja, ist auch strafrechtlich dann so komisch. Ne?
So alt siehst du gar nicht aus.
Ja, ich hab auch den Magen eines Sechsjährigen. Also ich esse immer noch sehr gerne Grießbrei und Fischstäbchen, aber.
Und Nudeln mit Ketchup.
Und Fleischklößchen.
Nicht in Kombination, einzeln. Ach
so. Aber es ist schon so, wir haben ja jetzt alle mal ein bisschen geschaut, unterscheiden sich die denn wirklich so arg voneinander?
Ich finde, das sind eben nicht, das ist so ein bisschen auch das Problem, was ich habe, es sind mehr oder weniger Buzzfeed-Klone, ja, so im gröbsten Sinne und mit irgendwie Listicles und hier ein hippes Thema und das ist mir alles zu krampfhaft cool und zu überdreht.
Aber das soll's ja auch, ne? Bento hat sich ja selbst das Credo gegeben, kurz, schnell, lebig und unterhaltsam.
Aber ich finde, die Artikel bieten da irgendwie zu wenig Mehrwert und wenn du halt zwei Zeilen hast, dann irgendwie einen eingebetteten Tweet, dann wieder drei Zeilen, dann irgendwie ein YouTube-Video.
Wir können ja mal kurz jemanden zu Wort kommen lassen, der das am besten erklärt. Und zwar der Zeit-Online-Chefredakteur hat versucht zu erklären, was sie mit Z, also ihrem Jugendangebot von Zeit-Online, erreichen wollen.
Wir werden nicht ganz so verspielt, nicht ganz so experimentell, nicht ganz so verrückt. Am Ende achten wir natürlich schon drauf, dass das alles noch sozusagen den Markenkern trifft. Und das andere Team, das Z-Team, hat eher den Auftrag, ein bisschen rumzuspielen, uns auch zu ärgern.
Da muss ich jetzt sagen, als das der Jochen Wegner, also der Zeit-Online-Chef, gesagt hat, konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Weil wenn ich auf Z raufschaue, finde ich jetzt nichts Anstößiges oder nichts Freches, sagen wir es mal so, womit man Zeit-Online ärgern könnte. Das ist eher so eine Art Zweitverwertung, finde ich, also von den großen, seriösen Themen, die dann ein bisschen leichter verarbeitet werden, aber nichts Freches, nichts Mutiges.
Ja, es ist so alter Wein in neuen Schläuchen. Ne? Also die haben einfach die Sachen nochmal in eine andere Form gegossen, was sie sonst bei Zeit-Online auch schon machen. Ich finde auch, Z ist noch mit am modernsten, ist auch nicht so überfüllt von der Seite her. So. Also das sieht schon irgendwie ganz ansprechend aus. Aber mir geht es absolut wie Julian, mir fehlen einfach auch so relevante Themen, einfach so Sachen, die ich eben nicht, also die so leicht sind, dass man, also ein Kollege im Netz hat geschrieben, sie sind so leicht, man hätte nebenbei noch Chinesisch lernen können, während man sich die Artikel durchliest, weil einfach nichts hängen bleibt und auch überhaupt nicht relevant ist. Also,
ja, ich würde mir auch, was du sagtest, eben ernstere Themen, vielleicht mit einer anderen Ansprechhaltung oder sowas wünschen. Das fände ich ganz gut. Aber darüber hinaus fände ich viel wichtiger, anstatt jetzt so krampfhaft auf cool zu machen, die Darstellung einfach moderner aufzubereiten. Und zwar im Sinne von eben auch für mobile Endgeräte, wie dieses Projekt vom Spiegel und den EMS-Volontären, dieses 5 plus 1. Das fand ich sehr gelungen, dass man in die Richtung mehr denkt. Das wäre für mich wesentlich sinnvoller.
Ja, da gibt es auch in Amerika, gibt es Now This News. Die haben gar keine eigene Webseite mehr, sondern die bereiten alle ihre Nachrichten direkt für halt die Plattform aus. Also die sagen, wir haben auf Facebook, sieht das anders aus als auf Twitter und auf Twitter sieht es nochmal anders aus als auf Instagram und so. Also die packen halt die Nachrichten dahin, wo die Leute eh schon sind und passen die aber auch so dem an. Und das finde ich eigentlich auch ganz einen spannenden Ansatz, gar nicht mehr auf diese Webseite zu gehen, sondern dahin zu gehen, wo die Leute eigentlich sind. Was ich aber auch, fand den Ton von dem Zeitmenschen eigentlich ganz interessant, weil er gesagt hat, irgendwie so andere Themen und ein bisschen ärgern, das sehe ich halt auch nirgendwo so richtig. Also mal eigene Themen zu setzen. Wo ich es sehe, ist bei Weiß. Weiß, finde ich, hat immer noch so wirklich sehr, also auch sehr plakative Themen. Auch, also ich habe mal ein paar schöne Überschriften. Ich finde, was Weiß super kann, sind Teaser und Überschriften, die so klar sind, dass man einfach Bock drauf hat. Eine Überschrift war, ich bin schwul und habe vier Heteros von hinten genommen. So plakativ, aber irgendwie denkst du.
Du weißt, was du bekommst, ne?
Absolut. Oder I steamed cleaned my vagina, war mal im amerikanischen Weiß, wo ich auch denke. Und aber auch halt sehr inhaltlich schwerere Sachen. Hier zum Beispiel ein Interview mit einem schwarzen Undercover-Cop, der sich selbst in den Ku Klux Klan eingebracht hat und so.
Nee, das war Dave Chappelle. Das hast du verwechselt.
Und bei Weiß ist halt so, die haben eine sehr klare Sprache, also die sagen halt auch Ficken und so, wenn es darum geht. Und
wenn gefickt wird.
Genau, und das mag ich aber eigentlich, weil es, also nicht nur Ficken, sondern also ich mag es einfach, wenn Sachen klar hinaus ausgesprochen werden und nicht so, weiß ich, da wird das noch dreimal abgenommen und noch ein bisschen feingeschliffen, so, nö, das darf auch schon sehr realitätsnah sein, finde ich, das also... Da finde ich Weiß eigentlich sehr gut.
Das stimmt, aber gucken wir jetzt nochmal auf das deutsche Angebot zum Beispiel. Da muss man ja sagen, ein bisschen was wird ja auch richtig gemacht. Wagen wir den Blick auf Bento zum Beispiel. Mhm. Die haben ja, wenn ich das richtig mitbekomme, auch eine Kooperation mit Detektor FM. Ne? Die spielen ja immer einen Beitrag pro Woche.
Die könnten eigentlich auch mal was von uns spielen.
Das wäre eigentlich ganz so schlecht, ne? Wenn wir bei Bento gespielt werden, so ein bisschen, vielleicht kriegt man ein bisschen Fame ab oder so, das wäre eigentlich...
Ja, wir können ja einfach mal ein Thema so droppen, wie man so schön sagt.
Wir droppen mal ein Thema,
wir was und an. Gucken einfach mal, ob sie es nehmen, ne?
Sehr geehrte Bento-Redakteure, Sie hören den Schlussstrich, der Monatsrückblick bei Detektor FM. Der folgende Beitrag wird ausschließlich für Sie und zur ausdrücklichen Weiterverbreitung in Ihren sozialen Netzwerken erstellt. Bitte schneiden Sie nach dem Signalton.
So, es gibt ja auch so einen speziellen Ton, wo man sagt, dass er nur von Jugendlichen, dass der nur von Jugendlichen gehört werden kann. Und der wurde von Howard Stapleton erfunden. Und der hat das einfach nur gemacht, weil er das immer nicht mochte, dass fremde Kinder quasi auf seiner Einfahrt mitgespielt haben, beziehungsweise auch seine Kinder dort geärgert haben. Und da hat er einen ganz schrillen Ton erfunden, der die Kinder abhalten soll. Und den haben wir jetzt hier mal zum Test. Mal schauen, ob man hört.
Bin gespannt. Oh, krass. Über Kopfhörer hört man den. Boah, sehr, sehr stark. Kannst du den auch vielleicht einfach einer aus?
Oder so? Nee, ist gleich.
Boah, krass.
Ja,
bis wann soll man den hören?
Keine Sorge, wenn Sie jetzt nichts gehört haben, denn war bei Ihnen jetzt nichts kaputt, denn sind Sie einfach nur tierisch alt. Und
willkommen bei Detektor FM.
Und das ja wird einfach interessanterweise genutzt, um Jugendliche fernzuhalten.
Total, finde ich viel zu aufwendig, so einen Ton zu erfinden, der Jugendliche abhält. Man könnte den Jugendlichen noch, wenn man sie fernhalten will, einfach das hier vorspielen.
Hallo und herzlich willkommen bei MDR um 4.
Nö, also ich meine, gibt doch genug Sachen, die Jugendliche fernhält. Es gibt aber auch genug Töne, die Jugendliche auch nicht hören. Also nicht nur so Fieptöne, es gibt ja auch andere Töne, die Jugendliche so noch nie gehört haben. Cash, einfach mal am Monatsende Geld haben, überhaupt Geld haben. Sachen, die Jugendliche einfach nicht kennen.
Ja. Und vielleicht auch Töne, die Jugendliche nicht hören sollten, aber die sie es manchmal leider doch tun, aber ja.
Guten Tag, wünsche ich Leute.
Ja, Da habe ich zum Beispiel gerade gar nichts gehört.
Nee.
Ich hab nie.
Na gut, was nur junge Leute hören.
Du bist ja auch älter als wir.
Ich taub irgendwie für sowas.
Du bist ja der Älteste hier. Da ist quasi, jetzt haben wir die Grenze gefunden, ab wo es nicht mehr als.
Auch ein Ton nur ausschließlich für junge Leute ist der hier.
Das ist doch ein Aquarium, oder?
Ich wollte sagen, das ist, wenn man in ein Sprite-Glas irgendwie so mit dem Strohhalm reinblubbert.
Ja, irgendwie so.
Mache ich auch immer. Mhm. Ich habe noch einen rausgesucht, den kann ich wiederum hören. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer das überhaupt noch hören kann.
Das ist nicht Playmobil, das hier ist the real life. Komm und saug mir meinen Dick, der ist schon real steif.
Wir lachen alle, wir haben auf jeden Fall alle gerade gehört, glaube ich.
Wir sind also noch jung. Aber ich werde jetzt auch rausgehen, weil das hält mich hiervon ab. Dann kommen wir jetzt zu Tönen, die hoffentlich jede Person jeglichen Alters hören kann. Ganz ohne Gag, nur mit einer kleinen persönlichen Widmung an eine gute Zeit, kommen jetzt die Wiener Schnaps und Amore Rüpel von Wanda mit stehengelassener Weinflaschen. Ja, das waren die Wiener von Wanda mit stehengelassener Weinflaschen. Story of my life, würde ich mal sagen.
Detektor FM. Schlussstrich. Die Sendung läuft immer noch?
Im Sommer hat Deutschland einzigartigen Besuch bekommen, denn das Zentrum für politische Schönheit kündigte medienwirksam an, dass die Toten kommen. Und damit war jetzt bei Weitem kein Open-Air-Event des Musikantenstadels gemeint, sondern es handelte sich um eine Kunstaktion, bei der die Körper von Flüchtlingen, die ihre Flucht mit dem Leben gezahlt hatten, nach Deutschland geholt wurden, um ihnen hier eine angemessene Bestattung zu geben. Oder wie es das Zentrum für politische Schönheit selbst ausdrückte, um die Leichen zu den Schreibtischtätern der EU zu bringen. Doch wofür steht dieses Künstlerkollektiv eigentlich? Sie selbst sagen zu ihrem Standpunkt:
Für einen inspirierenderen und performativeren Umgang mit Politik. Und wir glauben tatsächlich, dass also in Momenten höchster Krise von der Kunst sehr anregende Antworten kommen könnten, wie man beispielsweise der Bevölkerung Halt gibt.
Ja, oder wie ich mir immer merke, wer das Zentrum für politische Schönheit ist, das sind immer die Menschen mit dieser albernen Gesichtsbemalung im Gesicht. Die sehen immer aus so, die haben immer so schwarze Zeug im Gesicht, die sehen immer aus wie diese kleine Kinder, die so zu lange im Dreck irgendwie sich gesuhlt haben. Und hab aber in der Recherche gelesen, dieser Ruß soll für die verbrannte politischen Hoffnungen Deutschlands stehen, was also schon so ein Künstlersprech schon wieder ist, ja.
Du hast als Kind doch einfach nur schlechte Erfahrungen mit Schornsteinfegern gemacht.
Eigentlich finde ich, passt es ja sehr gut, dass sie aussehen wie so kleine Kinder, weil ich finde auch, dass ihre künstlerischen Installationen einen ähnlichen gesellschaftlichen Impact haben wie die eines Fünfjährigen, muss ich sagen. Also wenn er mich fragt, für mich sind das alles irgendwie so
Vollidioten! Deswegen sind die auch nicht in der EU, weil die am Leben vorbeilaufen, diese Spinnerbande.
Findest du?
Ja, ich kann mit den Aktionen nicht so viel anfangen. Also die sind natürlich sehr reißerisch und die haben großen Effekt im Sinne von Aufmerksamkeit. Das war's dann aber auch so, meiner Meinung nach.
Ja, aber die Frage ist, müssen sie denn auch mehr dazugeben, finde ich. Also ich meine, dafür, dass sie Aufmerksamkeit bekommen haben, das ist ja schon mal ein ziemlich großer Gewinn. Denn Kunst kann man jetzt nicht, finde ich, so ansetzen, dass sie unbedingt die eine große Veränderung hervorrufen sollte, sondern in dem Falle, finde ich, ist es schon mehr als genug, dass sie Aufmerksamkeit generieren und auf ein großes, schwerwiegendes Problem aufmerksam machen.
Genau, das finde ich nämlich auch. Und zwar, was du gerade schon gesagt hast, Flori, da würde ich noch drauf eingehen. Und zwar ist halt Kunst eben nicht dafür da, um Fragen zu beantworten, sondern eben auf Dinge aufmerksam zu machen und Fragen auch zu stellen. Und das, finde ich, ist mit dieser Aktion vor allen Dingen vor dem Reichstag sehr gut gelungen. Das waren unglaublich starke Bilder, wie ich fand, mit diesen ganzen Kreuzen.
Ja, man muss dazu nochmal kurz sagen, dass diese Aktion von Die Toten kommen gipfelte dann in einer großen Demonstration vor dem Reichstag, genau, wo viele Demonstranten dann den Reichstagsvorplatz gestürmt haben und da symbolische Gräber ausgehoben haben.
Genau, das war quasi mit einem Bauzaun abgesperrt und dann haben die diesen Bauzaun umgerissen und die ganze Wiese besetzt. Und das waren wirklich, wie gesagt, sehr, sehr starke Bilder, sehr emotionale Bilder. Und dann kam auch daraufhin die Kritik auf, eben, wie weit darf das gehen? Jetzt sind sie da an diese Bauzäune da und auf die Wiese laufen. Und das hat mich so ein bisschen wirklich an diesen alten Spruch erinnert. Ja, die Revolution in Deutschland wurde abgesagt, weil Rasen betreten war verboten.
Ja, ich habe es auch gelesen, dass irgendwie so, keine Ahnung, die Veranstalter haben gesagt, es sind 10.000 Leute gewesen, die dabei waren, die Polizei sagt, es sind 5.000 Leute. Meiner Meinung nach waren es die meisten Leute, waren Medienvertreter, waren Schaulustige und Leute, die sich halt, wie Julian schon sagt, irgendwie darüber empört haben. Ich weiß nicht, wen das so wirklich erreicht hat. So. Also Leute, die Problematik bewusst waren, die haben das natürlich wahrgenommen und fanden das toll. Ich glaube, dass ganz viele Leute dran vorbeigelaufen sind und gesagt haben, wer hat jetzt hier den, wie Julian gerade sagt, den Rasen kaputt gemacht? Was soll das jetzt? So ein schöner Weg war hier noch eben. Was soll denn das denn jetzt schon wieder? Also Leute, die vorher nicht diese Flüchtlinge auf dem Schirm hatten. Ich weiß nicht, ob die danach sagen, das mit diesem Grab, das ist ja, darüber, da geht nochmal nach.
Nee, also ich finde schon, dass das wichtig ist, weil zum Beispiel bei mir, ich hatte da jetzt mal eine ganz persönliche Anekdote, als diese Aktion, die lief ja über 2 Wochen oder so und ich kam plötzlich in Marburg wieder an, es war irgendwie gerade vorlesungsfreie Zeit, gehe über bei uns eine Brücke und auf einmal gucke ich runter und man kennt halt dieses Bild, wenn man da mehrere Jahre lang geht.
Wenn die Junkies ja wieder unter der Brücke sind.
Und auf einmal waren da ganz viele ausgehobene Gräber. Und ich wusste zwar, um was es sich dabei handelte bei der Aktion, aber das war trotzdem ein sehr komisches Bild und lustiger Funfact, was ich auch noch ironisch fand, 20 Meter, kein Scheiß, fand zur gleichen Zeit von Red Bull gesponsertes Bootsrennen statt. Und ich fand diese Ironie so wahnsinnig.
Die Boote kommen.
Ja, natürlich sind das starke Bilder und man wird auch darauf aufmerksam, aber zieht man diesen Rückschluss dann auf die Flüchtlinge und selbst wenn, also ich weiß nicht, ob die Leute wirklich da so ans Nachdenken.
Aber sie tun ja auch niemandem weh, nehmen wir mal das Argument.
Ja, aber das ist ja auch scheiße. Also das,
warum?
Wehtun ist ja auch kacke.
Das ist, Ich meine, sie tun niemandem weh, ich meine, sie tun noch niemandem mit ihren Aktionen weh, sondern im Endeffekt hat es doch nur positiven Input, wenn sie auf irgendwas aufmerksam machen können.
Ich würde auch mal darauf eingehen, was Jan gerade gesagt hat, eben, dass er die Wirkung bezweifelt. Ich finde, das ist eine gute Alternative, weil ich sag mal, Medien erreichen halt auch nicht mehr alle Leute. Manche Leute interessiert es einfach nicht mehr, was gesagt wird. Andere Leute, gerade bei dem Flüchtlingsthema, wissen es eh besser, weil sie direkt betroffen sind. Ja? Stichwort Lügenpresse, da werden die Medien auch nicht mehr ernst genommen. Und ich finde, da ist so eine Kunstaktion einfach ein gelungener Gegenpart, auf Dinge eben aufmerksam zu machen und Themen in den Mittelpunkt zu rücken.
Ja, aber letztendlich sind die Leute von der politischen Schönheit ja auch von den Medien wieder abhängig, weil sie sind davon abhängig, dass diese Bilder eben nämlich weitergetragen werden.
Genau, also so aber Punkt aus Nein. Guck mal mein Beispiel eben an. An sich war es in dem Moment nicht nötig, das durch die Medien zu erfahren. Wenn ich jetzt in Marburg angekommen wäre und hätte ich auch den Hintergrund nicht gewusst, dass auf einmal so viele Gräber wären, wäre ich vermutlich runtergegangen und hätte geschaut, oh, wo kommen denn jetzt innerhalb von 5 Tagen 16 ausgehobene Gräber her?
Oder du denkst ja, dass die Asi-Familie nebenan wieder ihre Hunde beerdigt hat. Und, ja, nicht, keine Ahnung.
Oder ihre war wieder schwanger.
Also es fehlt auf jeden Fall der Kontext, finde ich, so bei dieser Aktion. Und ich finde, weil Julian ja vorhin auch gesagt hat, irgendwie Kunst ist nicht dafür da, Lösungen zu schaffen. Sie tun ja dann irgendwie doch, als würden sie Lösungen schaffen, wenn sie zum Beispiel diese Floße da jetzt im Mittelmeer versenkt haben oder auch jetzt eine Brücke bauen wollen zum Beispiel.
Lassen Sie uns eine Brücke in die Zukunft bauen. Eine Steinbrücke von Afrika nach Europa, um das sinnlose Sterben im Mittelmeer ein für alle Mal zu beenden.
Ja, das ist ja irgendwie ihre neueste Aktion.
Diese, die Jean-Monnet-Brücke.
Genau, die soll von Tunesien nach Sizilien verlaufen, 230 Kilometer. Und das ist natürlich vollkommen realitätsfern, genauso wie diese Floße, ja. Also jetzt haben sie dieses eine Floß versenkt und also...
Aber das ist doch der Punkt, dass dann dass das nie gebaut wird, ist doch jedem klar.
Ja, aber es ist halt Symbolpolitik. Also das ist ja auch nur... Also,
das ist keine wirkliche
Lösung. Also du kannst ja nicht sagen, Mensch, Länder, wir müssten genau diese Brücke bauen oder alle müssten diese Floße machen. Das löst ja auch das Problem nicht. Das Problem ist ja auch eigentlich nicht, dass die Flüchtlinge da im Mittelmeer verenden, sondern dass sie überhaupt fliehen müssen. Also eigentlich ist ja das ganze eigentliche Problem noch ganz woanders, nämlich in den Herkunftsländern von den Flüchtlingen. Und da müsste man ja eigentlich ansetzen, so. Wenn man
das schon, aber trotzdem ist es ja auch ein Versuch, ein sinnloses Sterben in dem Moment erstmal verhindern zu können. Und wie gesagt, natürlich handelt es sich dabei um Symbolik, aber der Begriff Symbolik ist ja auch schon von der Grundstruktur her der Kunst einfach zuzuordnen.
Ist eher symbolisch, der Begriff
Symbolik. Genau, also, ist eine Metapher für die Symbolik.
Also, nee.
Aber ich finde zum Beispiel diese neue Aktion mit dieser Brücke, natürlich ist klar, dass sie nie gebaut wird, aber das erste Floß haben sie ja jetzt schon versenkt. Das wurde, glaube ich, am 4.10. Im Meer eingelassen mit Leuchtsignalen und ist, glaube ich, 6x6 Meter groß. Und ich finde, das ist halt sei es nur ein symbolischer Akt. Ich finde, es ist richtig einfach.
Aber was bringt das denn? Also wenn sie jetzt wenigstens so viele Flöße machen würden, dass man von einem zum anderen schwimmen könnte und so eine Art Brücke hart hätte, ja, das wäre ein Anfang so. Aber es wird natürlich, wie du ja auch sagst, es wird nichts gebaut und es werden auch nicht viel mehr Flöße versenkt, weil sie müssten ja das auch erstmal crowdfunden und so. Und sie werden die Kohle nicht zusammenkriegen für so viele Tausende, die sie da geplant haben. Deshalb weiß ich nicht, es hilft irgendwie keinem so richtig weiter. Es ist ein nettes Bild irgendwie, dass das da jetzt schwimmt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da mal jemand dran vorbeikommt und sich darauf rettet, weiß ich nicht, ist überschaubar, glaube ich.
Ich meine, eine Kritik, wo ich manchmal wirklich mitgehen kann, ist, dass manchmal zur Diskussion gestellt wird, ob sich das Zentrum für politische Schönheit zu oft selbst in den Mittelpunkt stellt und sich irgendwie nur selbst abfeiert dafür, was sie für tolle Aktionen machen. Da wäre wirklich die Frage, ob man teilweise sich so arg medienwirksam darbieten muss oder ob die Kunst, die sie verbreiten, nicht für sich stehen könnte, also die Aktion. Da könnte ich mitgehen, aber ansonsten finde ich...
Ja, aber stell dir vor, es ist Kunst und keiner kriegt es mit. Also dann ist es halt auch irgendwie schwierig. Ja, also ich habe da durchaus was für übrig für diese ganzen Aktionen, auch für das Zentrum für politische Schönheit und finde, das sind einfach mal wirklich total abgefahrene Aktionen, die ja immer wieder aufrütteln, wie ich finde.
Ja, aber es ist halt auch aus einem Standpunkt irgendwie so, der weiße Europäer hilft jetzt den Leuten, die sich da selber nicht helfen können. Und also weißt du, die Gruppe an sich ist ja auch schon irgendwie ein bisschen, finde ich, sehr fragwürdig. So, die sind auch sehr, weiß nicht, sie tun da sehr, sehr ausgeglichen und sehr politisch korrekt eben, aber es ist halt sehr viele, einfach so, der Vorstand besteht ja auch nur irgendwie aus Männern und dann sind das so, ne, das sind so Leute irgendwie, die über andere hinweg irgendwie so Sachen entscheiden, also die holen ja auch nicht, oh, das hätte ich beinahe gesagt, die holen ja die Flüchtlinge auch nicht ins Boot, aber die machen was über deren Köpfe hinweg, also auch dieses
ja, sie geben quasi schon vor, was richtig und was falsch ist.
Ja, und instrumentalisieren ja auch diese, zum Beispiel die Toten, indem sie sagen, wir holen die jetzt her und beerdigen die hier und so, und ich finde das immer, es ist so, also nutzen dieses Leid ja auch irgendwie aus und
aber sie nutzen das Leid in dem Sinn ja dann aus, um mit dem Versuch, das eigentliche Leid dann zu beenden. Und ich wage zum Beispiel auch zu bezweifeln, dass diese eine medienwirksame Beerdigung, die da gemacht wurde, dass da wirklich Leichen mit enthalten. Absolut. Niemand weiß es, also es nützt jetzt nicht drüber zu diskutieren, aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, dadurch, dass es eine Kunstaktion ist, glaube ich nicht, dass sie wirklich Leichnam hergeholt
haben. Sie hatten ja mal diese Kreuze da auch entfernt von
vom Bundeskanzleramt.
Genau, und die waren ja auch nie wirklich weg, haben sie gesagt. Also die waren ja immer quasi in Deutschland und die haben Duplikate quasi nach Afrika damals geschickt. Also ja, die wissen schon, wo die Grenze der Legalität irgendwie entlang geht. Wie gesagt, mir fehlt da irgendwie so Hand und Fuß und irgendwie kann ich, es ist, wie gesagt, sind nette Symbole und es ist hübsch im Sinne von kunstvoll, geschmackvoll, aber es jetzt bringt mich überhaupt nicht weiter in der eigentlichen
Problematik. Also sagt Jan abschließend.
Ja, Mann! Ja. Ist das hier Kunst oder kann das weg?
Wir kommen dann zum dritten Lied. Ich bin ja normalerweise für die elektronische Musikumrahmung zuständig, habe mir aber passend zum Thema mal andere Töne angeeignet und spiele deswegen heute Dota mit Grenzen.
Schlussstrich.
Originale Nichtskönner.
Von wegen Nichtskönner. Mindestens einer von uns ist hier nämlich nicht nur ein beachtlicher Steher, sondern auch ein wahrhaftiger Läufer. Und das hat er in diesem Sommer auch bewiesen, genau gesagt am 27.09.2015, als zum 42. Mal der Berlin-Marathon stattgefunden hat. Ja, und wie man es jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund hört, bestimmt super Atmosphäre. Und ich sag nur, 42 Kilometer Krieg, bei dem es heißt, Kopf gegen Körper, Durchhängen gegen Durchhalten, Asphalt gegen Asthma. Und daher interessiert uns natürlich, Julian, wie war's?
Lauf startet.
Ja, es war wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Es war ein
du hast es wirklich getan.
Ich habe es tatsächlich getan. Ich bin einen Marathon gelaufen. Es war wirklich ein unglaubliches Event mit mehrere Male Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil es war, in Berlin ist es dann auch so, dass wirklich an der ganzen Strecke Publikum steht und das sagt man immer so, wenn man Fußballer so hört und ja, die Fans, die haben uns so gepusht, dann denkt man sich immer, ja, klar, du weißt schon, von wem die Kohle kriegst irgendwie auch. Aber, Entschuldigung, es ist tatsächlich so, dass jede, also ich hatte auch so Läufer, Freunde, die dann quasi an der Strecke standen und mich dann angefeuert haben.
Gern geschehen.
Und auch unter anderem auch Jan, das war super, sehr überraschend auch. Und das gibt jedes Mal, das pusht dich nochmal locker für einen Kilometer oder so. Das war wirklich ganz krass. Das war
42, aber auch nicht so viel. Hoffentlich hattest du 42
Freunde. Hattest du 42 Freunde?
Leider
jetzt,
nicht ganz.
Jetzt muss man ja mal kurz sagen, der offizielle Weltrekord liegt ja bei 2 Stunden, 4 Minuten und 55 Sekunden. Wie viel hast du denn gebraucht?
Knapp vorbei. Also knapp. Ich dachte, hinten raus schaffe ich es noch. Aber ich habe irgendwie ein bisschen mehr, also 4,5 Stunden, 4,34 glaube ich, gebraucht. Also ja, eigentlich.
Zufrieden?
Ja, geht so. Also drin, das Ziel war eigentlich unter 4 Stunden zu laufen, aber ich dachte mir beim Trainingsplan schon, habe ich keinen Bock, dass es schwierig wird. Weil das Problem an meinem Trainingsplan, den ich hatte, war, sonntags waren immer die großen, die langen Läufe.
Und davor kommt der Sonnabend.
Das Problem war tatsächlich der Samstagabend. Das heißt, ich habe irgendwie drei Läufe oder so, lange Läufe nicht gemacht. Hat sich dann vor allen Dingen hinten raus wirklich sehr bemerkbar gemacht.
Was heißt denn lange Läufe?
Ja, das waren dann so 30 Kilometer, 32 Kilometer. Das war wirklich.
Schüttet man das dann aber, wenn man dann auch gut im Training ist, schüttet man das einfach so aus dem Ärmel, wenn es dann heißt, jetzt mache ich mal meinen Langlauf mit 32 Kilometern?
Die 32er, die waren wirklich schon nicht ohne. Danach hat man auch zu tun gehabt. Vor allen Dingen einen Lauf habe ich am Strand wirklich gemacht, in Swinemünde. Barfuß, wirklich 32 Kilometer. Und das war, habe ich danach auch bereut. Wow. Aber krass. Ja, es war auf jeden Fall der schönste Lauf.
Jetzt muss man aber mal fragen, wie viel vorher hast du denn begonnen, dich vorzubereiten? Was für ein
Zeitraum? Also, genau, man muss ja sagen, ich habe quasi bei null angefangen. Ja, ich bin vorher jetzt nicht wirklich regelmäßig gelaufen. Hab dann so im März, April angefangen, 2-3 Mal die Woche einfach so, ohne irgendwie, so ohne Ziel, ohne Plan zu laufen. Einfach immer so 2-3 Mal ein paar Kilometer gemacht. Und dann wirklich ab 12 Wochen vor dem Wettkampf quasi hat er den Trainingsplan eingesetzt mit 4-5 Mal die
Woche laufen. Krass, so kurz erst. 12 Wochen vor dem Marathon.
3 Monate. Genau, 3 Monate. Man sollte.
Aber ich finde 3 Monate jetzt nicht viel, muss ich sagen.
Genau, man sollte aber bis dahin auf dem Level sein, dass man 10 Kilometer unter 57 Minuten läuft. Das kriegt man hin, so, okay. Aber ganz untrainiert geht es halt auch nicht.
Okay.
Und wann hast du das gemacht? Weil du arbeitest ja nebenher auch noch. Bist du dann sehr früh raus?
Ja, genau. Das war wirklich, das war eine harte Zeit, muss ich sagen. Da hat dann wirklich der Wecker um 5:30 geklingelt. Und dann bin ich ja 15, 20 Kilometer damit untergelaufen und bin dann halt zur Arbeit, war schon ziemlich fertig und ja, das war auf jeden Fall ein krasser Sommer.
Und jetzt nur gesagt, Julian ist gerade arbeitslos. das war's wert, ne? Die Arbeit für den Marathon zu opfern.
Die Zeit hätte ich gebrauchen können, ja. Aber tatsächlich war das nicht so und das war immer schwierig.
Nein, aber du hast es echt unter einen Hut bekommen, zu laufen 20 Kilometer und danach dann noch arbeiten
genau,
zu gehen.
Genau, ja. Boah. Laufen, dann schnell duschen, abdehnen, duschen.
Aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es besser ist, dann morgens zu laufen vor der Arbeit, anstatt abends
dann. Ja, dann sind es halt irgendwie auch 35 Grad gewesen, gerne mal diesen Sommer.
Oh, na gut, ja.
Und ja, man will halt abends auch gerne noch Freunde treffen, was machen und da will man das schon weg haben.
Hast du neben der körperlichen Vorbereitung dich irgendwie auch so mit Equipment ausgestattet oder so? So Schuhe vermutlich?
Genau, Schuhe. Und ich finde, mehr braucht es auch nicht. Also das ist meine Meinung. Ich finde, diese ganzen hyper ausgestatteten Läufer mit Funktionskleidung, ja, wem es gefällt, der soll es machen. Ich hatte eine kurze Hose an, ein Baumwoll-T-Shirt. Und bin dann halt los. Ich hatte eine Gürteltasche, aber die war auch von meiner Freundin irgendwie.
Und die trägst du eh immer.
Ja, ich eh immer, ihr kennt mich ja. ja, wo ich dann mein Handy halt drin hatte. Also ich hatte Handy und das Einzige, was ich mir geholt habe, war dieser Fitness-Tracker, dieser Fitbit-Fitness-Tracker, der auch eine Pulsuhr drin hat. Und sonst.
Den so am Arm trägst du dann, oder?
Genau, den träge ich am Handgelenk, wie so eine Uhr. Und mehr.
Du bist dann mit deinem Handy verbunden und zeichnet dann auf.
Genau, da habe ich quasi meine ganzen Läufe alle. So eine Statistik ist hinten raus auch nochmal ganz nett, wenn man sich so seine ganzen Laufstatistik angucken kann.
Kleine intime Frage: Hast du deine Nippel vorher abgetaped?
Musst du machen.
Musst du machen,
also, wirklich? Also
warum?
Bei langen Läufen, also ab, ich sag mal, ab alles, was 15 Kilometer und länger ist, sollte man das schon machen, weil du. Das ist eine sehr persönliche Frage, ja. Aber du reibst dir die wirklich auf. Also die schubbeln sich wirklich am T-Shirt auf und das blutet halt. Also ich habe irgendwie direkt beim Marathon in dieser Läufer-Area wirklich Leute reden hören, wie die mal einfach bei anderen Marathon einfach Läufer gesehen haben, die hier komplette Blutspur an den Nippeln runter hatten, das ganze T-Shirt lang runter. Und nein, das wusste ich, aber die waren abgeklebt und.
Hast du das auch schon während des Trainings gemacht?
Bei den Langläufen, ja.
Okay, weil ich muss jetzt sagen, ich wusste das gar nicht, aber ich stelle mir diesen Moment so skurril vor, wenn du dir das erste Mal deinen Nippel abklebst.
Ich hatte das einmal, dass ich einen langen Lauf ohne die abzukleben hatte und es hätte auch nicht mehr länger gehen dürfen. Also es war schon hart dran.
Distanz: 1 Kilometer, Zeit: 6 Minuten und 17 Sekunden.
Ja, das war so ungefähr die Zeit, die du gebraucht hast,
oder? Insgesamt, aber am Anfang war ich sehr viel schneller. Da war ich, hatte, glaube ich, mein bester Kilometer war 5 Minuten 12 oder so. Also es war schon gut, war ein guter Kilometer.
Beim Laufen selbst hast du Musik gehört?
Genau, da habe ich mir so eine kleine Compilation zusammengestellt mit Liedern, die mich einfach pushen und da waren halt so einfach, ja, gute, aufpushende Lieder bei. Ja, das habe ich einfach gebraucht. Oder den fand ich auch immer, der hat mich, da ging ich immer richtig ab. Und wenn ich dann kurz vorm Ziel war und ich wusste, mein Lauf ist bald vorbei, dann einfach nochmal mit ganzer Euphorie. Genau, das war so. Wäre es auch ein bisschen langweilig geworden. Aber beim Marathon an sich hatte ich nichts. Da wollte ich wirklich so ein bisschen die Atmosphäre auch aufsaugen.
Ach, beim Marathon hast du gar keine Musik gehört?
Genau.
Aber ich fand es ja auch krass, ich war ja wie gesagt an der Strecke dran, was in dieser Stadt los ist. Also ich habe mir auch mal die Strecke angeguckt, wo es so lang geht. Die Stadt ist ja eigentlich abgeriegelt so. Also ja. Da ist ja erst auch eine riesen Logistik einfach hinter diese ganzen Leute. Ich weiß nicht, wie viele Läufer waren es dieses Jahr?
Ich glaube 40.000 oder
so. So in etwa, ja.
Krass, also und die dann halt da durchzuscheuchen und dann gab es ja auch noch Inliner und irgendwelche Leute, die dann halt irgendwie noch was anderes gelaufen sind, anders tanzen. Also das ist ja auch ein Riesenerlebnis, so dieser Marathon in Berlin. Ja. Ne? Also so auch businessmäßig.
Genau, das ist wirklich, also...
Darf man denn mal fragen, wie viel du für den Start gezahlt hast?
Ja, das ist ja öffentlich einsehbar. 98 Euro waren das, die Startgebühr. Wow. Aber dafür bekommt man, also man muss wirklich sagen, dieser ganze Marathon ist wirklich super organisiert. Es geht halt los mit dieser abgesperrten Läufer-Area, dann kannst du dich da umziehen, kannst du deine Sachen da abgeben.
Deine Nippel tapen.
Das macht man am besten, vielleicht schon vorher auch, also habe ich zumindest gemacht. Und dann gehst du da irgendwie zum Start und läufst halt so deine 42 Kilometer locker runter, wie man das halt so macht und kriegst wirklich irgendwie alle, ich glaube 4 Kilometer ist dann eine Versorgungsstelle, wo eben Wasser, Tee oder diese Powerbar-Getränk.
Isst man dann während des Laufens was?
Genau, du isst, also Bananen und Äpfel gibt's dann immer noch. Im besten Fall isst du Bananen schon recht früh, weil die wohl 90 Minuten brauchen, bis sie in den Blutkreislauf kommen. Das heißt so am Anfang, die ersten 2 Stunden oder so, isst du dann immer Bananen und hinten
raus. Relativ schnell braun.
Davon mal abgesehen. Und hinten raus hast du dann diese, diese ekelhaften Power-Bars, also diese Power-Snacks und dieses Gel und so, das muss ich sagen, das ist richtig, richtig ekelhaftes Zeug.
Schmeckt das denn auch was?
Nee, das ist wie so Schleim, das ist wirklich ganz schleimig und super süß. Und also ich bin da wirklich angekommen nach den 4,5 Stunden. Und obwohl ich jetzt wirklich hart gelaufen bin und nicht viel gegessen habe, ich hatte gar keinen Hunger, weil mein Magen irgendwie dachte, nee, lass mal.
Erstmal ein Bier aufgemacht. Direkt nach dem Ziel, flopp.
Ja, das konnte ich auch nicht. Aber viele sind dann wirklich gleich zum Erdinger Stand. Man hatte so als Läufer so einen Gutschein.
Aber so ein isotonisches
Erdinger. Ja, klar, isotonisch. Nur isotonisch. Ja, klar.
Die wurden dann alle dahin geschubkarrt quasi. Wie ging es dir denn am Tag danach?
Oh, da möchte ich nicht drüber reden. Nein, das war wirklich, der Abend schon war schon sehr, sehr abenteuerlich. Also ich konnte, wenn ich von der Couch aufstehen wollte, müsst ihr euch vorstellen, das konnte ich nur mit Schwung. Also wirklich so, ich musste zweimal so Schwung holen. Und
das
kann
man bei dir immer nur andersrum. Wenn du dich auf die Couch setzt, dann geht das immer mit massiven Schwung.
Und beim dritten Mal konnte ich dann mich aufraffen und ich hatte zum Glück den nächsten Tag dann noch frei und habe dann tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren wieder ein warmes Bad genommen und das war sehr, sehr schön. Und dann ging es so langsam peu à peu besser. Der Montag war noch hart. Und dann ab Dienstagabend, da ging es dann überraschend schnell. Also Mittwoch war es der erste Tag, wo ich dann wieder wie normaler Mensch auf der Straße gehen konnte.
Ansonsten bist du immer gelaufen wie beim Ministerium des komischen Ganges.
Ja. Ich habe tatsächlich bis zur U-Bahn irgendwie doppelt so lange gebraucht wie sonst. Also den Dienstag. Das war schon nicht einfach. Und was ich noch beachtlich fand, war eben, man holt sich dann bei Berlin-Marathon vorher seine Läufernummer ab, seine Startnummer. Und das macht man in Berlin im Rahmen dieser Berlin-Vital-Messe. Und da kriegst du einfach mal mit, was da so beim Laufen für eine riesige Industrie hintersteckt. Ja, also da sind dann wirklich die ganzen Hersteller, die da irgendwie ihren neuesten Kram an den Mann bringen wollen. Und das war das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten mit dieser Ausrüstung. Da kannst du dich auch dumm und dusselig kaufen. Also was da in den letzten Jahren herangewachsen ist, ja, mit Funktionskleidung, mit so Gürtel, wo du Wasser Flaschen ranmachen kannst. Und hast du nicht gesehen, da gibt es wirklich jeden Schnickschnack. Das muss ich sagen.
Gesundheit ist ein teures Gut geworden, was sich gut vermarkten lässt heutzutage. Ja,
wirklich, das fand ich wirklich sehr beeindruckend, aber auch irgendwie so ein bisschen bedenklich, weil, wie gesagt, ich fand, das braucht man jetzt nicht unbedingt.
Eigentlich muss man, worauf hast du bei den Schuhen geachtet? Weil ich nämlich auch gerade überlege, ob ich mir nochmal Schuhe kaufe.
Unbedingt.
Warst du vorher irgendwie so, hast du ein bisschen einen Testlauf gemacht oder wie lief das?
Genau, das eigentlich jeder guter Sportschuhladen bietet das an, so eine Laufanalyse. Das war bei mir ziemlich charismatisch. Da kam so ein dicker Glatzkopf in Badelatsch an.
Dem vertraut man bei so einem Thema.
Der war ehrlich, der Junge. Da hat er mich da rausgeschickt mit den verschiedenen Schuhen auf dem Bürgersteig, einmal hoch, einmal runterlaufen. Und dann meinte er,
nee. Du bist abgehauen.
Das ist nichts und das können wir so machen. Und der war wirklich, das war cool. Und dann hat er mir also zwei Schuhe gesagt, wo er mir die empfehlen würde. Und ich habe mich dann.
Der hat sich einfach von außen angeguckt, wie läuft mit den Dingern, oder?
Genau. Die haben auch so ein Laufband da mit Kamera und so. Okay. Aber er meinte, den Quatsch brauchen wir jetzt hier.
Ich glaube, ich brauche das. Ich bereite mich jetzt auch gerade wieder auf den Lauf vor. 10 Kilometer oder wie Julian sagen würde, Frühsport. Und ich habe das Problem, dass nach 5 Kilometern ich einfach Krämpfe in den Fußsohlen bekomme, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich entweder falsch laufe oder die Schuhe scheiße sind oder beides.
Oder beides, ja.
Und daran muss ich irgendwie noch ein bisschen arbeiten. Deswegen frage ich gerade
nochmal. Ja, nee, Laufschuhe kann ich, das ist wirklich ein Muss auch. Also mit, sonst, das macht sonst keine Freude. Mit so irgendwie so Hallenschuhen oder so, das ist nichts.
Ja, das hatte ich schon befürchtet. So,
dass Distanz. 2 Kilometer, Zeit 12 Minuten und 34 Sekunden.
Hast du nur noch 40 Kilometer vor dir gehabt?
Vieles nicht mehr. Man hätte auch in der Zeit gut geschafft, einfach 4-mal den Schlussstrich zu hören, zum Beispiel. Das
ja, hätte man.
Das ja, tatsächlich. Wir hätten jetzt vermutlich auch gerne 4 Stunden Zeit gehabt, um 4 Monate abzubeiten. Aber hey, wir schaffen das sogar in einer Stunde. Und ja, damit endet vermutlich dann der Sommerrückblick des Schlussstrichs. Wir kommen, glaube ich, im November dann wieder.
Glaube ich? Natürlich kommen wir
unser, zurück. Unser
so sicher
Rhythmus,
wie das Arm in genau, der Kirche.
Das ist unser Biorhythmus, dass wir im November wiederkommen. Bis dahin habt ihr natürlich Zeit, sämtliche Shownotes durchzulesen, die ihr wie immer auf der Homepage von Detektor FM findet. Und habt ihr Feedback zu uns, dann würden wir uns freuen natürlich, wenn ihr auf die Facebook-Seite von Detektor FM diese hinterlassen könntet. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, gehen wir trainieren für unseren Biermarathon. Und sagen damit
Ciao. Biathlon gibt es noch.
Ja, den Biathlon. Da läuft man mit einem Kasten am Anfang.
Mit einer Kiste Bier und am Ende musst du die Kiste aushaben und im besten Fall noch Erster sein.
Aber es geht nicht über 42 Kilometer.
Nee, aber 20 Bierflaschen.
Ja, probieren wir jetzt mal aus.
Das absolut.
Genug Zeit haben wir jetzt noch. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sagen Ciao. Bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.
Macht's gut.